man nicht ganz genau, ob das Sinn macht, aber vor allem die Verstärkung der Kontrollen macht Sinn. Und das, was Herr Walter anfügt, geht, glaube ich, ganz vielen so. Sobald man jetzt auch von Nordrhein-Westfalen aus in die Niederlande fährt, dann ist das ein ruhiges Fahren. Und wenn man wieder zurück hier ist, dann ist sofort innerhalb von Sekunden eigentlich verändert sich das Fahrverhalten. Das ist immer so ein Brennglas, das man da eben auch wahrnimmt, Herr Kiegeland, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und jemand, der öfter auch in den Nachbarländern unterwegs ist, ich schließe mich da mal ein, merkt eigentlich, sobald man hinter der Grenze ist, wird das deutlich entspannter.
Ja. Ja.
In fast allen Fällen.
In fast allen Fällen. Herr Walter, vielen Dank. Fahren Sie gut und sicher weiter mit Ihrem Wohnmobil und entdecken noch schöne Orte auf dieser Welt. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung und willkommen Silvia Kraft, die uns aus Dortmund anruft. Ich grüße Sie, Frau Kraft.
Hallo, herzlich willkommen. Also auch an beide.
Ja,
ich danke
Frau Kraft.
Ihnen.
Dankeschön.
Für das Thema. Ich möchte ganz kurz sagen, ich führe jeden Tag eigentlich Kleinkrieg und ich wünschte, ich wäre nicht auf das Auto angewiesen. Mhm. Ich wohne im Innenstadtbereich von Dortmund und es gibt so viel, was ich mit Menschenverstand nicht verstehe. Ich fahre durch eine schmale Straße, die keine Einbahnstraße ist, trotzdem passt nur ein Auto durch, weil links und rechts Autos parken. Mhm. Und ich bin schon mittendrin. Und in 80% der Fälle biegt auf der anderen Seite jemand um die Kurve und fährt auf mich zu, obwohl ich schon in der Straße bin. Mhm. Und ich weiß nicht, wozu das führen soll, ob ich die ganze Strecke zurückfahren soll. Und mein Erleben ist auch, dass die Menschen Dominanz ausüben im Straßenverkehr, dass da so der Tropfen passiert, der das fast zum Überlaufen bringt, weil die Leute eh schon gestresst sind von der Arbeit und gefrustet. Und da wollen sie sich auf keinen Fall dominieren lassen. Mhm. Und ich weise ganz oft Menschen darauf hin, die 15, 20, 30 Minuten am Straßenrand den Motor laufen lassen. Das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Der darf nur beim Fahren laufen. Mhm. Und dann werde ich beschimpft und die werden total aggressiv. Und das sind meistens Männer. Und Männer legen sich mit mir an, dass sie auch nicht zurückweichen, obwohl ich zuerst zum Beispiel in der Straße war.
Ja. Ne?
Sie missachten rechts vor links. Es ist total krass. Oder ja. Es lässt auch keiner mehr einfädeln. Sie stellen sich alle auf die Spur, die am Ende erhalten bleibt, weil alle Angst haben, es wird sie keiner einfädeln lassen.
Mhm.
Und einmal habe ich gehupt und Lichthupe gemacht bei jemandem, der das bei mir nicht gemacht hat. Der hat ohne Warnung eine Vollbremsung gemacht auf der Straße und mich hinten auffahren lassen.
Mhm.
Und ich merke, man darf Menschen im Straßenverkehr überhaupt nicht mehr reizen. Mhm. Und ja, also es ist extrem.
Ja, ja, Frau Kraft, ich bin mir ganz sicher, dass viele Hörer und Hörerinnen ähnliche Erfahrungen, vor allem in den Innenstadtbereichen, machen. Sie hatten ja auch eingangs gesagt, dass es eben auch immer weniger Platz gibt, weil die Autos ja auch zum Teil alle viel, viel größer werden und auch letztlich die Parkbuchten noch irgendwie die alten Standardmaße haben. Auch in den Parkhäusern ist das ja so. Herr Kiegeland, das, was Frau Kraft sagt, wir hatten es an einer anderen Stelle auch schon hier im Gespräch. Aber dieses Dominanzgehabe und dieses, dass, sagen wir mal, das Auto auch so ein erweitertes Ich ist, so ein bisschen, dass ich also so ein Dominanzgehabe und vielleicht sogar eher zeigt, wenn ich jetzt nicht zu Hause in meinen eigenen vier Wänden bin, im Miteinander mit anderen, sondern alleine in meinem Auto, was mir gehört, das scheint ja doch ein Punkt zu sein.
Ja, indem ich im Auto sitze, habe ich natürlich einen Schutzraum um mich herum. Ja, und natürlich, in den Innenstädten ist der Verkehr extrem, die Parkplätze werden immer weniger, es ist einfach insgesamt sehr eng und ich würde mir in solchen Situationen von den großen Anzahl der Verkehrsteilnehmer einfach etwas mehr Gelassenheit wünschen, ne? Also weniger dieses Ich, sondern einfach Gelassenheit und ganz ehrlich, wenn man mal jemanden vorlässt, wie viel Zeit verliert man da? 2 Sekunden, 3 Sekunden, um mehr geht es doch gar nicht.
Mhm.
Aber es geht dann mehr um die soziale Dominanz in dieser Situation. Und an der Stelle würde halt Gelassenheit helfen. Aber das muss man sich bewusst erarbeiten. Das fliegt einem nicht zu.
Inwiefern würden Sie auch sagen, Herr Kiegeland, ist es natürlich auch eine Ambivalenz zwischen der Tatsache, dass wir alle auf den CO2-Ausstoß achten müssen und dass, sagen wir mal, die Tatsache, dass, wie wir auch gerade gehört haben, immer mehr Leute auf den Autobahnen unterwegs sind, ist nicht weniger Autos verkauft werden, sondern mehr, die auch noch zum Teil wesentlich größer geworden sind. Dass das per se schon so ein gesellschaftlicher, sag ich mal, Disput ist, der auf den Straßen Straßen auch ausgeführt wird. Weil es gibt auch viele Berichte darüber, dass allein Menschen, die, sage ich mal, jetzt so nachhaltiger unterwegs sind, sofort aggressiv werden, wenn sie Leute in diesen riesigen Autos sehen, die durch schmale Innenstadtstraßen fahren, wie Frau Kraft jetzt beispielsweise in der Innenstadt.
Ja, es gibt diese, ist schwer auszudrücken oder es fällt mir im Moment schwer, aber es gibt diese Ressentiments natürlich, dass man sagt, also ich fahre mit dem Fahrrad oder ich bemühe mich hier die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen und der fährt einfach mit einem 2 oder 3 Tonnen Gefährt hier durch die Innenstadt. Warum muss das sein? Mhm. Ja. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Personen, die dann auch zu diesem wiederum aggressiv werden. Das ist dann so, ich sag mal, der Klassiker, Fahrradfahrer bestimmt SUV, beschimpft SUV-Fahrer, ja. Ob begründet oder nicht, sei dahingestellt, aber auch in einer Art und Weise, die auch in dieser Situation eigentlich nicht angemessen
ja.
wäre.
Herr Kiegeland, danke. Vielen Dank an Sie, Silvia Kraft. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Kraft und, sage ich mal, Zuversicht im Drumherumfahren in Dortmund mit dem Auto und herzlich willkommen Anton Kemmel, der uns aus Stolberg anruft. Tag, Herr Kemmel.
Ja, einen schönen guten Tag an Sie beide. Ganz kurz, ich war unfreiwillig Betroffener eines illegalen Autorennens auf der A3 zwischen Passau Richtung Nürnberg an einem frühen Morgen. Ich war auf der Heimfahrt von Bad Griesbach Richtung Aachen. Fuhr so um die 130, plötzlich lautes Motorgeräusch, rauscht ein ja aus meiner Sicht flach liegendes Auto links auf der Überholspur an mir vorbei. Das war's nicht. Das gleiche Geräusch Sekundenbruchteile später auf der rechten Seite überholt mich ein ähnliches Fahrzeug auf der Pannenspur. Auf der Pannenspur in derselben Geschwindigkeit mit sicher über 200, weil der rutscht an mir vorbei und ich fuhr 130. Mir blieb der Atem weg, konnte nur noch die nächste Autobahnabfahrt rausfahren auf den Parkplatz. Und dann habe ich erst realisiert, was mir da passieren hätte
ja,
können.
Ja.
Jetzt meine Frage an den Herrn Dr. Kiegeland. Ich weiß, aus dem Strafrecht gibt es ja für die Strafverfolgung so wunderschöne Tagessätze. Je nachdem, was derjenige 20 oder 30 Stück. Warum gibt es das nicht bei Verkehrsstrafen? Auto enteignen und dies und das. Ich bin kein Racheengel. Ich weiß wohl, dass es so etwas, ich glaube, in Belgien gibt es sowas, dass man Fahrzeuge einziehen kann. Das wissen Sie, Herr Doktor, vielleicht besser als ich. Und auch in Holland gibt es ganz schöne Strafen da im Verkehrsrecht. Nein, warum kann man nicht auch in dem Verkehrsstrafrecht Tagessätze einführen? Ja. So ein Millionärsohn, der lacht doch über 1500 Euro
ja, Geldstrafe. Herr Kemmel, ich stelle die Frage, weil wir schon so weit fortgeschritten sind von der Zeit, dass Herr Kiegeland noch antworten kann. Ja. Aber danke, Herr Kemmel. Herr Kiegeland.
Ja, letztlich sind das politische Entscheidungen. Ja, ganz klar. Es wäre, wenn der politische Wille da wäre, sicherlich kein Problem, so etwas mit Tagessätzen einzuführen. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass so pauschale oder festgelegte Strafen einige Leute sehr stark belasten, nämlich die mit nicht so hohem Einkommen, während andere Leute dazu nicht mal die Portokasse zücken müssen, um das zu begleichen. Ja. Das ist so. Also insofern wäre das vielleicht im Sinne einer gerechten Strafe durchaus eine Möglichkeit. Es muss sicherlich sorgfältig erarbeitet werden.
Ja, Herr Kiegeland, danke. Herr Kemmel, vielen Dank, dass Sie uns davon berichten. Und ich hoffe, Sie haben sich erholen sich auch gut. Das war sicherlich ein riesengroßer Schreck, den Sie da erlebt haben auf der Straße. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben, nochmal so eindringlich. Und ganz kurz zum Schluss noch begrüße ich Dirk Grote, der uns aus Soest anruft. Hallo, Herr Grote.
Hallo, guten Tag zusammen. Ich mache es ganz schnell. Ich würde vorschlagen, für Fahranfänger, wie das bei Motorradfahrern ist, dass man da erstmal 2 oder 3 Jahre eine PS-Begrenzung macht. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass ein 18-Jähriger einen Führerschein macht und kauft sich ein Auto mit 200 PS. Ja. Motorrad darf ich das auch nicht.
Das heißt, eine PS-Begrenzung so wie bei Motorradfahrern, Herr Kiegeland, klingt auch nach einer eigentlich sinnvollen Idee, die Herr Grote angefügt hat.
Sollte auf jeden Fall mal ausprobiert werden.
Ja, Dirk Grote, vielen Dank.
Wäre meine Einschätzung dazu.
Ja, vielen Dank, Dirk Grote. Vielen Dank an die anderen Hörer und Hörerinnen, die mit uns in hohem Tempolimit hier oder mit hohen Tempogeschwindigkeiten über die Straßen gerast sind. Dr. Peter Kiegeland, Verkehrspsychologe, danke, dass Sie uns alle eingefangen haben und Ihren Blick auf das Thema gesetzt haben. Hier geht es jetzt weiter mit Katrin Schmick. Da wird nicht gerast, aber da bekommen Sie alle wichtigen Infos hier im WDR 5 Mittagsecho. Mein Name ist Julia Schöning. Fahren Sie vorsichtig und ich wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Frühlingsanfang. Bis bald.
5. Mittagsecho.
Mein Name ist Katrin Schmick, herzlich willkommen. Es ist der meteorologische Frühlingsanfang und es ist Freitag. Zwei gute Sachen an einem Tag. Es ist aber auch ein Tag der Trauer für ganz, ganz viele. In Moskau wird gerade der verstorbene Regimekritiker Alexei Nawalny beigesetzt. Dazu gleich mehr. Außerdem ein Streit in der Ampel scheint vom Tisch. Es geht um die Bezahlkarte für Asylbewerber und im Iran sind heute Parlamentswahlen, aber viele gehen nicht hin.
Sie wollen sich künstlich Legitimität verschaffen, indem sie Wahlurnen aufstellen. Aber keiner dieser Kandidaten repräsentiert mich und sollte über meine Zukunft entscheiden dürfen.
Befürworter versprechen sich von der Einführung von Bezahlkarten, dass dadurch verhindert wird, dass Asylsuchende Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können.
Ich bin gekommen, weil ich es für nötig halte, dass jeder, der Alexei kannte, kommt und sich verabschiedet. Ich habe keine Angst.
Und damit sind wir auch mitten in unserem Blickwechsel. Heute vor zwei Wochen starb Alexei Nawalny im russischen Arbeitslager. Warum er starb, ob er ermordet wurde oder an den Folgen seiner schrecklichen Haftbedingungen, all das werden wir wohl nie erfahren. War doch Nawalny der härteste und auch bekannteste Kritiker des Regimes. Und auch wenn seine Todesumstände nicht geklärt werden, die westliche Welt macht Putin dafür verantwortlich. Heute nun wird er beigesetzt. Vor einer Stunde unserer Zeit begann die Trauerfeier in einer Kirche in einem Vorort von Moskau. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke beobachtet diese Feierlichkeiten. Björn, dass es keine normale Beisetzung werden würde, war schon vorher klar. Trotz Drohkulisse durch den russischen Polizeiapparat sind viele gekommen.
Ja, es sind bestimmt 2000 Leute dort gewesen. Es gibt eine Schlange von gut 2 Kilometern. Wir gucken uns das die ganze Zeit im Fernsehen an. Es sind wirklich unglaublich viele Leute da. Man hat aber gleichzeitig einen Platz, der sozusagen vor dem Kirchengelände ist, auch komplett gesperrt. Und man hat von Seiten der Sicherheitskräfte so Gitter aufgestellt, damit da nicht jeder eindringen kann. Und es ist, jetzt ist hier gerade das Fernsehen angegangen, warum auch immer. Verzeihung. Und man hat eben versucht, die Leute so ein bisschen zusammenzudrücken, damit die da nicht einfach eindringen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das sehr komprimiert aussieht. Also man kann nicht genau sagen, aber ich würde sagen, es sind 2.000-3.000 Leute da auf jeden Fall hingekommen. Und jetzt gerade hat der Sarg eben auch dieses Kirchengelände wieder verlassen, damit der Alexei Nawalny auf den Friedhof gebracht werden kann.
Wie geht das dann jetzt genau weiter? Was ist noch alles geplant?
Das ist es eigentlich. Also jetzt muss der Sarg zum Friedhof gebracht werden. Das ist eine gute halbe Stunde Fußmarsch. Ich weiß nicht genau, wie er da hingebracht wird, ob im Fahrzeug oder aber zu Fuß. Das hat es auch zwischendurch geheißen. Und dann ist aber der Friedhof heute für Publikumsverkehr gesperrt. Und man sieht jetzt gerade nochmal Menschen klatschen, als der Sarg vorbeigetragen wird. Insofern, es wird jetzt wahrscheinlich bald zu Ende sein in gewisser Weise, aber jetzt beginnt auch ein gewisses spannendes Moment, denn man weiß ja nicht, was jetzt als nächstes kommen wird. Gehen die Leute einfach nach Hause, versuchen sie dem Sarg zu folgen und zu dem Friedhof zu gehen und dann außen vor der Tür zu bleiben. Mhm. Es bleibt tatsächlich spannend.
Kurz nach Nawalnys Tod vor 2 Wochen, da wurden ja Menschen, die nur eine Blume für ihn irgendwo in der Stadt abgelegt hatten, festgenommen. Was könnte da heute noch passieren? Es ist ja zu befürchten, dass es noch Verhaftungen gibt.
Also ich habe da Leute gesehen, jetzt Leute sage ich so, das sind Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, die in Zivil auftreten, so FFP2-Masken tragen und Basecaps und so, die fotografieren und filmen und die haben auf jeden Fall, ich weiß nicht ob jeden, aber viele Leute registriert, die da sind. Und wir haben auch gehört, dass eben die Blumen abgelegt oder Kerzen entzündet hatten, von denen du eben gesprochen hattest, dass die in letzter Zeit dann nochmal Besuch bekommen haben im Nachhinein. Insofern ist das nicht ausgeschlossen, dass das jetzt auch passiert.
Es ist ja schon ein bisschen verwunderlich, dass diese Beerdigung in dieser Form überhaupt stattfinden kann. Nawalnys Mutter wurde ja angeblich gebeten, diese Beerdigung geheim zu halten, was sie abgelehnt hat. Eine russisch-orthodoxe mit offenen Sarg über 3 Tage ist es auch nicht geworden. Aber dass überhaupt so eine öffentliche Zeremonie stattfindet, ist ja schon verwunderlich, oder?
Ich finde es auch in gewisser Weise verwunderlich. Man hätte es ja auch so machen können, dass Alexei Nawalny da in der Nähe des Straflagers bestattet werden müsse oder sowas. Aber ich hatte das Gefühl dann im Nachhinein, dass einfach der öffentliche Druck einerseits im Land da war und natürlich auch international sehr stark dahin geguckt wurde. Wie stark dahin geguckt wird, wird auch daran deutlich, dass zum Beispiel der deutsche Botschafter, den habe ich da eben gesehen, wie der auch bei der Kirche war, zusammen mit anderen europäischen Botschaftern. Mhm. Also ich glaube schon, dass die russische Regierung sehr klar wahrnimmt, dass sie da in gewisser Weise unter Beobachtung steht, wenngleich sie da ja nicht allzu oft was drauf gibt.
Vielen Dank, Björn Blaschke, unser Moskau-Korrespondent, über die Beisetzung von Alexei Nawalny in einem Vorort der russischen Hauptstadt. Seit dem Tod ihres Mannes ist Alexei Nawalnys Witwe Julia Nawalna ja viel durch Europa gereist. Sie sprach in München auf der Sicherheitskonferenz. Sie hielt eine Rede vor dem Europaparlament, wo sie auch mit dem Finger auf den Kreml gezeigt hat.
Putin must answer.
Putin muss für das zur Verantwortung gezogen werden, was er meinem Land angetan. Er muss zur Verantwortung gezogen werden für das, was er einem friedlichen Nachbarland angetan hat. Und er muss für alles zur Verantwortung gezogen werden, was er Alexei angetan hat.
Ja, dafür erntete sie stehende Ovation. Die Parlamentarier waren sehr ergriffen. Julia Nawalny führt also, wenngleich aus dem Exil heraus, wenigstens ein Stück weit den Kampf ihres Mannes weiter. Am Telefon ist jetzt Jürgen Hart. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Hart.
Guten Tag.
Sie schreiben auf Ihrer Website, Alexei Nawalnys Tod ist eine Tragödie, ein Verlust für die Demokratiebewegung und die Menschenrechte in Russland. Nawalny wurde ermordet vom feigen Diktator Putin. Das sind starke Worte, die Putin aber sicherlich kalt lassen würden. Was muss die deutsche Politik ihm jetzt entgegensetzen?
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Putin sich zu einem Despoten im Stil des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Die Art und Weise, wie er andere Länder bedroht, wie er die Ukraine überfallen hat, wie er Drohungen ausspricht Richtung Moldau, Richtung Georgien, Richtung Baltikum, das ist ja erinnert frappierend an die Art und Weise, wie zum Beispiel Hitler den Einmarsch in der Tschechoslowakei und in Polen gerechtfertigt hat. Und ich habe den Eindruck, dass Putin auch jede Hemmung verloren hat, jetzt irgendwie den Anschein zu erwecken, es sei eine Demokratie. Ich glaube auch, das, was er mit Nawalny gemacht hat, ihn sozusagen am Tag des Beginns der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er weiß, dass die gesamten Augen der Welt versammelt sind in München, ganz viele Außenminister, ganz viele Staats- und Regierungschefs quasi am Morgen dieser Tagung entsprechend den Tod von Nawalny zu inszenieren. Das ist schon eine unglaubliche Schuspe, die da zu beobachten ist. Und ich glaube, wir dürfen uns keine Illusionen hingeben. Wenn Putin tatsächlich die Macht hätte, ganz Europa massiv zu beeinflussen und auch uns zu bedrängen, dann würde er es tun und so weit darf es eben nicht kommen.
Gestern hat er ja in seiner Rede zur Lage der Nation recht unverhohlen mal wieder in Richtung Westen gedroht. Das russische Atomwaffenarsenal sei zu 100% einsatzfähig. Muss man diese Drohungen, die ja öfters von ihm kommen, langsam aber auch immer ernster nehmen?
Umgekehrt sehe ich auch ein Zeichen darin, dass er schon damit rechnet, dass wenn der Westen zusammenhält, es durchaus sein kann, dass die Ukraine standhält seinem Druck und seinen Angriffen, dass möglicherweise er auf diese Weise die Karte der Einschüchterung uns gegenüber spielt und dass wir genau deshalb uns nicht einschüchtern lassen dürfen. Wenn Putin tatsächlich Erfolg hat in der Ukraine, wird er wenige Monate oder Jahre später vor unserer eigenen Tür stehen und dann haben wir ganz andere Probleme, die wir uns alle nicht ausmalen und ausrechnen wollen. Ich setze darauf, dass Putin durch den Druck, den wir aufbauen an der Seite der Ukraine, an einen Punkt kommt, wo er vielleicht doch damit rechnen muss, dass er den Krieg gegen die Ukraine verlieren kann. Und dann wird er vermutlich seinerseits erklären, den Krieg zu beenden, bevor diese Niederlage offensichtlich wird. Auf diesen Punkt müssen wir zuarbeiten.
Diese Woche hat ja das russlandfreundliche Separatistengebiet Transnistrien in Moldau, Moskau, zum Schutz aufgefordert, um Schutz gebeten. Droht hier schon eine neue Eskalation, das mit diesen Schutzanfragen kennen wir ja schon.
Ja, ich möchte an der Stelle zunächst mal sagen, wir müssen uns immer sehr in Acht nehmen, dass wir nicht den Eindruck erwecken, da gäbe es irgendwelche legitimen, demokratisch legitimierten Kräfte, die so etwas im Namen der Menschen in Transnistrien sagen könnten. Das ist eine Diktatur von Mafia-Clans. Die Menschen haben nichts zu bestimmen. Auch dieser Kongress der sogenannten Volksdeputierten ist in keiner Weise demokratisch legitimiert. Die einzigen, die sprechen dürfen für die Menschen in Moldau, sind die demokratischen gewählten Parlamentarier und die Präsidentin Maia Sandu. Insofern ist das eine bestellte Aktion gewesen, bestellt zu dem Tag der großen Rede Putins, damit er dort einen weiteren Aufreger produzieren kann. Es kann nur heißen, dass wir weiter fest an der Seite Moldaus stehen und bringt, glaube ich, hat militärisch auch keine Chance, das irgendwie militärisch zu nutzen, die 1500 Soldaten, die er hat.
Herr Hart, zum Schluss noch eine Frage. Wenn wir auf die Opposition in Russland schauen, die ja heute ihre Galionsfigur zu Grabe getragen hat, gibt's die überhaupt noch in Russland? Kann sie zwei Wochen vor den Wahlen und natürlich darüber hinaus irgendwas bewirken?
Nawalny hat selbst gesagt, wenn sie mich töten, ist das ein Zeichen, dass wir stark sind und dass wir stärker sind. Ich finde, das sind ganz starke Worte, die vielleicht zum Leitmotiv für die gesamte Opposition in Russland, auch für diejenigen, die vielleicht nicht auf Nawalnys Seite stehen, die aber geschlossen sind im Kampf gegen dieses korrupte Putin-Regime. Ich glaube, am Ende des Tages wird auch in Russland, in diesem stolzen, reichen, starken Land, es Menschen geben, die es schaffen, sich zu lösen von dieser Putin-Clique. Und ich glaube, der heutige Tag ist eher ein Schritt dahin in diese Richtung, als dass es ein Sieg Putins wäre. Er hat diese Beisetzung so laufen lassen, wie sie jetzt läuft. Ich sag mal sarkastisch, vielleicht auch, um quasi einen Überblick zu bekommen, wer ist denn bereit, sein Gesicht zu zeigen am Sarg Nawalnys. Aber am Ende des Tages wird auch in Russland der Protest gegen Putin zunehmen, weil er ja nun auch für das Land nichts zu bieten hat.
Sagt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart. Herr Hart, vielen Dank für Ihre Zeit heute Mittag bei uns.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ja, die Beisetzung des vor 14 Tagen unter mysteriösen Umständen gestorbenen Nawalny beschäftigt uns heute ausführlich hier im Blickwechsel im Mittagsecho. Dass der Kreml dahinter steckt, ist nicht nur für westliche Politiker eine Tatsache, auch natürlich für die Gegner Putins, für Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja, die in ihrer Rede vor dem Europaparlament diese Woche nochmal eindringlich appellierte, Putin und den Kreml wie eine Mafia-Organisation zu behandeln.
Putin leitet eine organisierte kriminelle Gang. Sie und wir alle müssen gegen diese kriminelle Gang ankämpfen. Und die politische Innovation hier ist, die Methoden anzuwenden, die es im Kampf gegen das organisierte Verbrechen gibt. Es geht nicht um politischen Wettbewerb.
Putin, also der Mafia-Boss, der Anführer einer kriminellen Bande und eben auch der Präsident eines riesigen Landes, das Krieg führt in Europa. Was kann, was muss Europa tun gegen den kriegslüsternden Putin?
Meinung.
Von Helga Schmidt, WDR Brüssel.
Die Antwort, die wir in Brüssel und Berlin, in Washington und London seit nun rund zwei Jahren hören, sie hat sich nicht geändert. Die Ukraine wird unterstützt, solange es nötig ist. Allerdings könnte es viel länger nötig sein als gedacht. Diese nüchterne Einsicht steht auch am Anfang des dritten Kriegsjahres. Zur Ernüchterung gehören die Sanktionen. Sie sind in ihrer Härte beispiellos. Nie zuvor wurde ein Land so scharf und so umfassend von den Märkten des Westens abgeschnitten wie Russland. Aber obwohl Putins Milliardärsfreunde auf den Sanktionslisten stehen, obwohl Deutschland die Abhängigkeit vom russischen Gas fast komplett und schmerzhaft abbauen konnte, obwohl keine Chips, Prozessoren und Flugzeugersatzteile mehr exportiert werden dürfen, Russlands Wirtschaft wächst. Sie konnte sich 2023 sogar erholen. Das bedeutet aber nicht, dass die Sanktionen nicht wirken. Es bedeutet, dass die Schlupflöcher geschlossen werden müssen. Das ist nicht einfach. Es braucht Zeit und den politischen Willen, jetzt auch Strafen gegen die Länder zu verhängen, die die Schlupflöcher organisieren, Kasachstan und Kirgisistan zum Beispiel. Zu den besonders bitteren Erkenntnissen am Anfang des dritten Kriegsjahres gehört auch das. Ein brutaler Alleinherrscher ist im Krieg im Vorteil. Putin muss keine Wahlen fürchten. Er organisiert das Ergebnis selbst. Putin muss auch nicht mehr mit großen Aufständen rechnen. Die Russen haben eben noch nie einen wirklichen Rechtsstaat erlebt. Auch deshalb dürfte die Mehrheit Mehrheit hinter dem Kreml-Herrscher stehen. Und während es in der Ukraine immer schwieriger wird, Soldaten für den Krieg zu verpflichten, sind Putins Gefängnisse voll mit Männern, die er einfach in die Schlacht werfen kann. Das alles ist für den Westen, für Europa die schlimmste sicherheitspolitische Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und einfache Lösungen gibt es nicht, auch wenn die Taurus-Anhänger das jetzt glauben machen wollen. Wichtiger wäre eine offene Debatte auch in Deutschland über gemeinsame Verteidigungsanstrengungen aller großen EU-Länder. Da haben viele Partner einen Nachholbedarf gegenüber Deutschland. Sowas auszusprechen ist kein Chauvinismus, sondern nötig, wenn Europa die Herausforderungen langfristig schaffen soll. Und wichtig ist auch, dass der Bundeskanzler jetzt auf Frankreichs Präsident Macron zugeht. Der hat einen brutalen Fehler gemacht, als er über Bodentruppen spekulierte. Ohne Not hat Macron damit das erledigt, was Putin vorher nicht geschafft hat, Europa zu spalten. Olaf Scholz sollte versuchen, das Zerwürfnis zu kitten und Macron wieder an Bord zu holen.
Meinung im Mittagsecho von Helga Schmidt, WDR Brüssel.
Kurz und klar.
Gestern Abend kam die Meldung, von der wir alle gehofft haben, sie bleibt uns irgendwie erspart. Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokführer sind erneut gescheitert. Und jetzt geht natürlich die Sorge vor neuen Streiks wieder rum. Carsten Schabowski, WDR Wirtschaftsredaktion. Jetzt hat man einen ganzen Monat lang an einem geheimen Ort miteinander verhandelt. Warum hat das wieder nicht geklappt?
Da gibt es verschiedene Lesarten. Die Bahn sagt, die GDL halte dogmatisch an ihrer Forderung fest, eine 35-Stunden-Woche im Schichtdienst einführen zu wollen. Und die GDL warf der Bahn vor, Vereinbarungen gebrochen zu haben. Es sei nämlich vereinbart worden, bis Montag zu den Verhandlungen zu schweigen. Aber die Bahn habe, sagt die GDL, Infos über die Gespräche an die Bild-Zeitung durchgestochen. Das Blatt hatte gestern zuerst über das erneute Scheitern der Tarifgespräche zwischen Bahn und GDL berichtet.
Der Ton auf beiden Seiten ist rau und unversöhnlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn, der fordert eine Schlichtung. Wie geht's denn jetzt voraussichtlich weiter?
Vielleicht gibt's jetzt wirklich eine Schlichtung. Die hatte die GDL bis jetzt ja abgelehnt. Und wer weiß, vielleicht ja mit den nun ebenfalls gestern bekannt gewordenen externen Moderatoren der Tarifgespräche, nämlich dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Daniel Günther und Ex-Innenminister Thomas de Maizière. Und jetzt stehen die Zeichen womöglich wieder auf Streik. Die GDL hat sie noch nicht angekündigt, aber neue Streiks sind nicht unwahrscheinlich. Am Montagvormittag will die Gewerkschaft der Lokomotivführer eine Pressekonferenz in Berlin geben. Und wer weiß, ob da neue Streiks nicht schon angekündigt werden. Bis Sonntag sind Bahnkunden aber erstmal safe. Bis dahin gilt eine schon vorher festgelegte Friedenspflicht. An die will sich die GDL auch halten.
Nach dem erneuten Scheitern der Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL drohen jetzt wieder Streiks. Carsten Schabowski war das aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Und mit Streiks geht's auch weiter jetzt in den Kurznachrichten heute mit Regina Münch.
Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fallen heute mit einem bundesweiten Klimastreik zusammen. Die Gewerkschaft Verdi und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben zu gemeinsamen Demonstrationen aufgerufen. In NRW sind größere Demos unter anderem in Bonn und Düsseldorf geplant. Bei 30 kommunalen Verkehrsbetrieben im Land stehen Busse und Bahnen heute still. Die Bahn sperrt während der Osterferien wieder wichtige Strecken im Ruhrgebiet. Die Bahn teilte heute mit, dass rund um Duisburg vom 22. März bis zum 8. April fast gar kein Zug fährt. In Essen, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf Flughafen halten dann keine Fernzüge. Im Nahverkehr müssen die meisten Pendler im westlichen Ruhrgebiet auf Ersatzbusse umsteigen. Bundeskanzler Scholz trifft sich zur Stunde am Rande der Münchner Handwerksmesse mit Vertretern der deutschen Wirtschaftsverbände. Die Spitzenvertreter hoffen auf eine Antwort auf ihren Brandbrief an den Kanzler vor knapp einem Monat. Darin haben sie ihre Sorgen über den Wirtschaftsstandort Deutschland zum Ausdruck gebracht. Israel steht wegen der Tragödie bei der Ankunft eines Hilfsgüterkonvois im Gazastreifen weiterhin in der Kritik. Frankreichs Präsident Macron und der EU-Außenbeauftragte Borrell etwa sprachen von völlig inakzeptablen Todesfällen unter der Zivilbevölkerung. Der Vorfall könnte auch die Verhandlungen über eine Feuerpause stoppen.
Die Kurznachrichten heute Mittag mit Regina Münch. Vielen Dank. Seit Wochen sorgt eine bundesweite Regelung zur geplanten Bezahlkarte für Asylbewerber für Ärger. Die Grünen wollten der eigentlich nicht zustimmen. Jetzt gibt es aber wohl eine Einigung. Informationen dazu von Dietrich Karl Meurer, WDR Berlin.
Bisher ist gesetzlich geregelt, dass Asylsuchende, die nicht in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, vorrangig Unterstützung in Form von Bargeld erhalten sollen.
Künftig sollen Sachleistungen oder Bezahlkarten gleichrangige Optionen sein. So steht es in einem Gesetzentwurf, auf den sich die Ampelparteien geeinigt haben und der nun unter den zuständigen Ministerien abgestimmt werden soll. Im Gespräch sind auch Ausnahmen, etwa für Asylbewerber, die einen Job haben und deswegen ein Konto besitzen. Befürworter versprechen sich von der Einführung von Bezahlkarten, dass dadurch verhindert wird, dass Asylsuchende Geld aus ihrer Unterstützung in ihre Heimatländer schicken können. Kritiker befürchten Diskriminierung. Aus den Bundesländern kam der Ruf nach Rechtssicherheit. Sie forderten deshalb eine bundesweite Regelung. Innerhalb der Regierungskoalition war das umstritten. Die Grünen stemmten sich dagegen. Sie verwiesen auf bereits bestehende regionale Versuche. SPD und FDP befürworten eine solche Regelung. Bundeskanzler Olaf Scholz stand unter Druck, eine Einigung herbeizuführen. Nächsten Mittwoch will er sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zu einem Asylgipfel treffen.
Information aus Berlin von Dietrich Karlmeurer. Der Iran wählt heute ein neues Parlament und einen sogenannten Expertenrat. Etwa 60 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Aber viele wollen nicht. Sie sind wütend und frustriert über Repressionen und vor allem die schlimme wirtschaftliche Lage, die ihnen das Leben so schwer macht. Aus Istanbul Informationen von Benjamin Weber.
Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei hat am Morgen als einer der ersten seine Stimme abgegeben. Er forderte die Menschen dazu auf, so schnell wie möglich an der Wahl teilzunehmen. Eine hohe Wahlbeteiligung sei wichtig für das Land. In der Hauptstadt Teheran sind Beobachtern zufolge am Vormittag bisher verhältnismäßig wenige Menschen wählen gegangen. Rund um ein zentrales Wahllokal im Zentrum Teherans sei viel Polizei zu sehen. Viele Iranerinnen und Iraner hatten angekündigt, die Wahl zu boykottieren, weil es für sie keine echte Wahl sei. Der Wächter Rat hatte oppositionelle und reformorientierte Kandidaten im Vorfeld aussortiert. So treten bei den Wahlen zum Parlament und Expertenrat größtenteils Hardliner an. Der Expertenrat bestimmt den Nachfolger des Revolutionsführers im Todesfall oder bei Amtsausscheiden. Der aktuelle oberste Führer Khamenei wird im April 85 Jahre alt. Er gilt als der wichtigste Mann im Iran. Die Macht des Parlaments ist gering. Unter anderem die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi hatte zum Wahlboykott aufgerufen.
Über die heutigen Wahlen im Iran berichtete aus Istanbul Benjamin Weber.
BDR 5 Mittagsecho. Reporter.
Diese Woche haben sich die Grünen in Leipzig zur Fraktionsklausur getroffen. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist eher die Rolle, in der sich die Grünen zurzeit befinden oder zumindest sehen. Von der erfolgsverwöhnten Regierungspartei im Umfragenhoch ist sie zu einer regelrechten Buh-Partei geworden, die regelmäßig zur Zielscheibe von Protesten wird. Wütende Bauern, frustrierte Hausbesitzer, die am Heizungsgesetz verzweifeln. Man hat das Gefühl, die Grünen sind an allem schuld, auch an der schlechten Stimmung innerhalb der Ampel. Oliver Neuroth ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio und verfolgt die Politik der Grünen schon seit Jahren und war auch in Leipzig bei der Klausur dabei. Bei so viel Streit und Wut war ja im Vorfeld viel über Sicherheitsmaßnahmen geredet worden. Konnten sich die Grünen denn einigermaßen entspannt treffen?
Ja, sie konnten es. Ich finde, erstaunlicherweise, vorab hat sich die Partei ja auch Gedanken gemacht und sich gesagt, geht das wohl, klappt das? Man hat sich da auf Proteste eingestellt, aber es ist kein einziger Traktor vorgefahren vor das Tagungshotel in Leipzig. Und das heißt, es blieb tatsächlich recht ruhig. Und ich glaube, das hat die Grünen selbst ein bisschen überrascht. Zumindest war die Stimmung recht entspannt. Man hat sich da auf anderes eingestellt.
Wie war das denn in Leipzig? Wie gehen die Grünen mit diesen Anfeindungen um? War das Thema auf der Bühne oder so im Plenum?
Ja, das war ein großes Diskussionsthema auf dieser Klausur. Die Grünen-Fraktion hat sich eben selbst die Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass wir quasi zur Zielscheibe für viele Menschen geworden sind und was kann man dagegen tun? Auf die erste Frage hat mir Katharina Dröge, die Co-Fraktionschefin der Grünen, gesagt, klar, es gibt da nicht die eine Erklärung, aber ein großer Punkt für sie ist die Tatsache, dass so viele Falschinformationen, so viele Verschwörungstheorien im Netz unterwegs sind, in Social Media. Und da ist für Dröge die Demokratie in Gefahr. Daher sagen die Grünen eben auch, wir müssen Social Media stärker regulieren. Klar, die Meinungsfreiheit, die darf nicht eingeschränkt werden, aber so viel Hass, so viel Fake News, das geht für die Grünen eben auch nicht mehr.
Aber das ist ja auch ganz interessant, Olli, ne? Dass man so ein bisschen den schwarzen Peter woanders hinschiebt. Also so eine gesunde Selbstreflexion oder Selbstkritik, kommt das denn, dass man auch mal sagt, naja gut, vielleicht sind wir auch schuld, dass wir unsere Inhalte schlecht kommunizieren?
Ja, diese vorsichtige Selbstkritik, die habe ich schon gehört, auch mit Blick eben auf die Bauernproteste und die eskalierende Situation bei einigen grünen Veranstaltungen der vergangenen Wochen. Da hieß es jetzt schon, gut, wir verstehen erstmal die Bauern ein Stück weit. Die Sparbeschlüsse der Bundesregierung, die waren zu hart für die Bauern. Und ihnen ist auch klar, dass die Wirrungen rund um das Heizungsgesetz in den vergangenen Monaten schlicht zu viel waren, dass das nicht gepasst hat. Da sagt das Habeck-Ministerium eben auch, wir haben da schlecht kommuniziert. Also so ein bisschen eingestellt. Wir performen nicht so toll, das hört man da auch schon.
Aber nur so ein bisschen, ne? Das höre ich so bei dir so raus. Wenn man angegriffen wird in einer größeren Gruppe, dann hat man ja das Bedürfnis, sich enger zusammenzustellen. Tun das die Grünen auch?
Ich finde schon. Das ist ja sowieso eine Partei, die ist eigentlich schon recht eng beieinander. Das ist keine Partei, wo verbal da jetzt die Fetzen fliegen. Also ich würde fast sogar sagen, eine Kuschelpartei. Hat sich in Leipzig auch gezeigt. Ich habe da wirklich eine ziemlich entspannte Stimmung gemerkt. Und man will da eben jetzt auch zusammenstehen und diese etwas schwierigen Zeiten gemeinsam durchstehen.
Auf der anderen Seite sind die Grünen ja auch dafür bekannt, Flügel zu haben. Also die Realos und die Linke, das sind ja klassische grünen Begriffe. Gibt es gar nicht mehr?
Doch, die gibt's schon, aber man muss sagen, die Realos, die sind quasi im Aufwind in den vergangenen Monaten, denn alle politischen Entscheidungen, die in der Ampelkoalition getroffen werden mussten, das sind ja quasi Realo-Entscheidungen gewesen im Sinne von, wir haben eine echt doofe Weltlage gerade, wir haben Krieg, wir haben eine schwächelnde Wirtschaft, da können wir jetzt nicht mehr auf unsere grünen Ideale, die vielleicht eher im linken Flügel verankert werden, eingehen. Wir müssen jetzt gucken, dass das Leben irgendwie funktioniert. Ich habe auch mit ein paar Abgeordneten gesprochen, die eher sich dem linken Flügel zugewandt sehen und die sagen, gut, wir mussten da echt was einstecken. Sondervermögen für die Bundeswehr, Waffenlieferungen für die Ukraine, Atomkraftwerke laufen länger, alles total grüne Urthemen, die quasi mal eben abgenickt wurden. Und das tut den Linken schon sehr weh. Und die Realos, ja, die haben gerade Aufwind wegen der schwierigen Lage, muss man sagen.
Die Grünen so als Zielscheibe-Partei, wenn es um die Wut der Menschen geht in Deutschland, das ist ja schon ein Image, das man nicht gerne haben will. Die Zeiten, auch über das haben wir schon ein bisschen geredet, sind ja wirklich extrem. Ne? Wir haben Kriege, Inflation, Klimakrise, Heizungskrise. Das Wort Krise kann man eigentlich gar nicht mehr hören. Kann da eine Partei wie die Grünen, die sagt, sorry, wir haben keine Zeit, wir müssen nach vorne, wir müssen das angehen, überhaupt bestehen?
Ja, die Grünen sagen ja selbst, wir sind eine Transformationspartei, also eine Partei, die eigentlich alles auf den Kopf stellen will. Und der Partei ist auch klar, das kommt gerade zu Unzeiten. Also wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, wir haben eine Wirtschaftsschwächung, wir haben einen Krieg vor der Haustür fast, also sprich nicht weit entfernt. Die Menschen sind beschäftigt mit diesen schwierigen Rahmenbedingungen und wollen jetzt nicht noch ihre Heizung rausreißen oder auf erneuerbare Energien unbedingt umsteigen, weil es ihnen einfach schwerfällt, das tägliche Leben zu wuppen, sage ich mal. Ich glaube, das ist der Partei bewusst. Es fällt ihnen schwer, eben dann dieses Idealistische abzulegen und zu sagen, okay, jetzt machen wir nur noch auf Funktionieren, aber nicht mehr auf unsere Ideale. Die wollen wir natürlich auch durchbringen, aber irgendwie so ein Mittelweg, der muss her, sonst funktioniert das nicht.
Olli, du kennst dich mit Politikern viel besser aus als ich und gerade mit den Grünen, die du seit gut 2 Jahren beobachtest, aus Berlin raus. Und ich habe am Anfang gesagt, also Politikerin in diesen Zeiten will ich nicht sein. Ich meine, ich möchte überhaupt nicht Politikerin sein. Aber zum Schluss an dich auch mal die Frage, wärst du gerne in diesen Zeiten politisch aktiv?
Ich glaube, ich würde genau so antworten erstmal wie du, dass das grundsätzlich ein echt herausfordernder Job ist. Man muss immer auf die Weltlage eingehen, auf Dinge, die man gar nicht in der Hand hat. Und aktuell mit diesen schwierigen Rahmenbedingungen, nee, ich will es wirklich nicht sein. Bin froh, auf der anderen Seite sozusagen zu stehen und nicht selbst handeln zu müssen. Das, nee, muss nicht sein für mich.
Nee. Die Grünen als Zielscheibe von Protest und Frust. Wie geht's weiter für die Partei? Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth über die Klausur der Grünen dieser Woche. Das ganze Gespräch gibt's als Podcast wie immer freitags in unserer neuen Folge Nah dran. Da reden wir noch ausführlicher über die Grünen und die anstehenden Wahlen in diesem Jahr. Den Podcast finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss noch das hier. Es ist ja der 1. März. Das ist der internationale Tag der Komplimente. Weltweit sagen sich also heute Menschen nette Dinge. Komplimente machen ist ja gar nicht so leicht. Entweder man macht sie mit so einer Erwartungshaltung, was man nicht tun sollte, oder man haut auch ein bisschen daneben, wie dieser junge Mann hier.
Baby, so eine heiße Frau gibt's nicht auf dieser Welt. Du bist die einzigste für mich, ohne Spaß. Du bist wie die Blume, wo gerade ausgeblüht ist.
Ja, die Blume, wo gerade ausgeblüht ist. Also ich sehe die Idee, ich fände es aber auch nicht so dolle. Wichtiger Tipp, Komplimente lieber einfach halten, kein Gegenkompliment erwarten und es auch nur sagen, weil man es wirklich so meint. Der Kompliment-Tipp hier vom Flirt-Experten.
Hey, ich finde es echt großartig, wie gut du dich mit Wein auskennst. Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten und sei es nur, super Pfannkuchen zu machen oder etwas richtig gut zu erklären. Warum nicht mal etwas dazu sagen?
Ja, Wein, Pfannkuchen und gut erklären. Also, wagen Sie es heute, läuten Sie das Wochenende mit einem schicken Kompliment ein. Kann nur gut werden. Das war's vom Mittagsecho. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin und Frank Wörner.
Ey, du siehst super aus.
Ja, und ich bin Katrin Schmick. Vielen Dank fürs Zuhören heute.
Nachrichten mit Regina Münch. Guten Tag. Am Rande der Trauerfeier für Alexei Nawalny in Moskau rufen viele Menschen den Namen des verstorbenen russischen Oppositionspolitikers. Das zeigt ein Livestream von Nawalnys Unterstützern auf YouTube. Nawalnys Sarg ist inzwischen in eine Kirche getragen worden. Trotz eines Großaufgebots der Polizei ist der Andrang groß, berichtet Ina Ruck, WDR Moskau.
Es sind, ich glaube, mittlerweile sogar tausende Menschen, die Blumen bringen, die auch uns erzählen. Natürlich haben wir Angst, weil hier ist alles voller Überwachungskameras, überall ist Polizei, aber wir halten es für unsere Pflicht, kommen zu müssen. Alexei hat keine Angst gehabt, deswegen sind wir auch hier. Es sind in der Schlange auch Eltern politischer Gefangener. Es sind Oppositionspolitiker hier, Botschafter, der deutsche Botschafter ist da, die amerikanische Botschafterin, die neuseeländische, alle europäischen. Also es ist ein sehr beeindruckendes Aufgebot.
Nawalny war vor 2 Wochen in einem Straflager in Sibirien gestorben. Die Umstände seines Todes sind weiter unklar. In einem 36 Jahre alten Mordfall hat das Kölner Landgericht den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll im Februar 1988 am Karnevalssonntag eine damals 24-Jährige umgebracht haben. Markus Schmitz, WDR Köln.
Es sei eine verachtenswerte Tat gewesen, sagt die Richterin in ihrer Begründung. Der heute 57 Jahre alte Mann sei der Frau in der Tat nach damals gefolgt, mit dem Plan, etwas von der Frau zu bekommen, Sex oder Geld. Das Gericht stützt seine Entscheidung auf eine Zeugenaussage und mehrere DNA-Spuren des Täters auf der Kleidung der toten Frau. Das Verfahren war erst möglich, nachdem sich ein Zeuge nach einer Ausstrahlung des Falls bei Aktenzeichen XY meldete und einen Hinweis auf den jetzt Verurteilten gab. Das Opfer hatte damals eine 18 Monate alte Tochter, die nach dem Tod bei ihrem Vater und dessen Eltern aufwuchs. Die heute 37 Jahre alte Frau hat den gesamten Prozess als Nebenklägerin verfolgt. Direkt nach dem Urteilsspruch brach sie vor Erleichterung in Tränen aus.
Weitere Meldungen im Überblick. Die Bahn sperrt während der Osterferien wieder wichtige Strecken im Ruhrgebiet, um sie zu sanieren. Rund um Duisburg fährt vom 22. März bis zum 8. April fast gar kein Zug. In Oberhausen, Mülheim und am Düsseldorfer Flughafen halten dann keine Fernzüge. In Niedersachsen soll ein Bundeswehrsoldat in der vergangenen Nacht 4 Menschen erschossen haben, darunter ein Kind. Nach Angaben der Polizei hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Als Motiv werden familiäre Probleme vermutet. Der Streit um die Besetzung eines der höchsten Richterposten in Nordrhein-Westfalen ist beendet. Die von NRW-Justizminister Limbach ausgewählte Bewerberin darf die Stelle als Präsidentin beim Oberverwaltungsgericht Münster antreten. Das hat das OVG entschieden. Mitbewerber hatten gegen die Auswahl geklagt und Limbach vorgeworfen, das Verfahren beeinflusst zu haben.
WDR aktuell aus der Region.
In vielen Städten in NRW fallen die Warnstreiks im Nahverkehr heute mit einem bundesweiten Klimastreik zusammen. Die Gewerkschaft Verdi und das Bündnis Fridays for Future haben zu gemeinsamen Demonstrationen aufgerufen. In Münster hat die Demo vor etwa einer Stunde begonnen. Rolf Heutmann, WDR Münster, war dabei.
Gewerkschaft Verdi und Klimaaktivisten gemeinsam. Deshalb, weil eine klimafreundliche Verkehrswende nur mit besseren Arbeitsbedingungen für das Personal funktioniere, meint die Gewerkschaft. Und Fridays for Future stimmt ein. Ausfälle, Verspätungen, überfüllte Busse, das sei die Folge von Überlastung und Fachkräftemangel. Die Aktivisten erhoffen sich, mit der Veranstaltung auch wieder mehr in den gesellschaftlichen Fokus zurückzukehren. Vor ein paar Jahren waren es hier 20.000 Demonstranten. Heute geht man insgesamt von 1.000 Teilnehmenden aus. Die sind es im Moment allerdings noch nicht.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Wolken und Sonne im Wechsel und meist trocken. In Schleiden bis 8 Grad, in Schwerte 11 und in Bielefeld maximal 12 Grad. Auch am Wochenende wechselhaft und etwas wärmer. Vom Niederrhein bis in die Eifel kann es zeitweise regnen. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Solingen und Kreuzhilden mehr als 15 Minuten plus 8 Kilometer stockender Verkehr. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Oberhausen etwa 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Köln Ost mehr als 30 Minuten plus 9 Kilometer Stau an einer Baustelle. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Zentrum etwa 20 Minuten plus 7 Kilometer Stau. Und die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Sonnbronner Kreuz und Wuppertal-Elberfeld etwa 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau.
WDR 5, das Wirtschaftsmagazin.
Heute mit Frank Börner. Einen schönen guten Tag. Hey, das wird langsam Frühling da draußen, glaube ich. Die Sonne scheint. Es ist ja auch zumindest meteorologischer Frühlingsanfang heute. Kriegen Sie da nicht auch Lust, jetzt mal so langsam ein bisschen den Sommerurlaub zu planen?
Ursprünglich wollten wir in die Türkei fliegen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass ich für das Geld, was ich in der Türkei ausgeben würde, auch eine Fernreise nach Dubai machen kann. Und habe mich jetzt für die nach Dubai entschieden.
So, ich habe da eben noch ein bisschen gekramt, geguckt, wie das im letzten Sommer war. Das ist war nochmal eine Kundin aus dem Reisebüro. Das hat die letzten Sommer uns erzählt. Heute hat es gerade ganz frische Zahlen zu den aktuellen Urlaubsreisen gegeben. Also wie viel die Leute fürs Reisen ausgeben, wohin sie wollen und so. Und da stellen wir uns natürlich erstmal die Frage, jetzt läuft ja die Wirtschaft gerade nicht so gut. Viele Unternehmen streichen Stellen. Ich muss mal gerade den Dämpfer hier reinfahren, glaube ich. Dann kommt noch die Inflation aus den letzten Monaten dazu, auch wenn im Moment die Preise nicht mehr ganz so stark steigen. Live im Studio bei mir Michael Westerhoff aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Wie ist das denn jetzt diesen Sommer? Sparen die Deutschen beim Reisen oder was machen sie?
Ich nehme den Dämpfer dann gleich wieder raus. Gut. Die Zahl der Urlaubsreisen ist leicht zurückgegangen im vergangenen Jahr. Dafür haben die Leute, die verreisen, aber wesentlich mehr Geld als in den Vorjahren ausgegeben. Es wird auch dieses Jahr wohl so sein. Man hat vielleicht auf die zweite große Reise verzichtet, hat aber den Haupturlaub, da hat man wirklich nicht gespart, sagt Ulf Sonntag von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen.
Diese eine lange Reise im Jahr gehört für die meisten einfach zum Leben dazu. Und man tut ziemlich viel, um da nicht drauf verzichten zu müssen. Das heißt, dahinter steckt so ein Stück weit offenbar so eine Mentalität, wenn schon, denn schon. Was eben beim Reisen heißt, weiter, länger, teurer.
Also die Menschen haben lieber die eine große Reise als zwei kleine gemacht. Nicht berücksichtigt in der Statistik sind übrigens Städtetrips und so Kurzurlaube nach Holland übers Wochenende oder sowas. Die haben die Menschen noch zusätzlich gemacht, nämlich 2 bis 3 pro Jahr. Statt am Urlaub sparen die Menschen offenbar lieber an anderer Stelle.
Und wohin geht's? Wie sieht's mit den Zielen aus? Hat sich da irgendwas bewegt?
Deutschland schwächelt ein bisschen als Ziel. Normalerweise verbringen etwa 30% der Deutschen ihren Urlaub in Deutschland, an der Küste oder in Bayern. Vergangenes Jahr waren es nur 22% statt der üblichen 30%. Stattdessen boomen andere Ziele, sagt Ulf Sonntag von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen.
Wir sind von letztes Jahr 40% Mittelmeerraum auf jetzt 43% Anteil hoch. Das ist wirklich schon richtig stark. Wir sehen aber auch, dass es eben nicht nur der Mittelmeerraum ist, sondern auch Ziele zum Beispiel in Skandinavien, wie hier in den Top Ten dann eben Dänemark, wo es auch positive Entwicklungen gibt.
Also der Mittelmeerraum, der boomt, aber auch Fernreisen boomen. Starke Anstiege gibt es bei Reisen nach Nordamerika und in die Karibik. Auch der arabische Raum, haben wir ja gerade schon gehört. Dubai brummt auch. Es gibt so einen Trend zu Sonnen- und Strandzielen, die weiter weg liegen. Also nicht unbedingt am Mittelmeer, Karibik, Miami, Vereinigte Arabische Emirate oder auch die Malediven.
Jetzt haben wir ja gerade heute wieder diese Klimastreiks. Ne? Es wird gestreikt. Auf manche Leute färbt das mittlerweile ab. Die sagen, ja, so mit dem Fliegen, es ist vielleicht nicht so gut. Da gibt es diese Flugscham, nennt man das, ja. Wirkt sich das denn irgendwie aus? Also verzichten die Leute tatsächlich wegen des Klimas aufs Fliegen?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Die Leute sagen nämlich, 50% sagen, wir haben Flugscham, wir haben schlechtes Gewissen, wenn wir in so ein Flugzeug einsteigen. Und 50% sagen auch, dass ihnen Nachhaltigkeit beim Reisen wichtig ist. Nur offenbar ändert das überhaupt nichts am Reiseverhalten, hat Ulf Sonntag von der Forschungsgemeinschaft festgestellt.
Die Leute fliegen zwar wieder mehr, aber sie schämen sich auch ein bisschen mehr. Das scheint im Moment noch in keinster Weise handlungsrelevant zu sein, weil sie eben dann so viel fliegen. Aber es geht offenbar doch in ihren Köpfen rum, dass man dafür eben auch nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit möglicherweise mit Schaden an der Umwelt und am Klima bezahlt.
Aber es bleibt eben beim schlechten Gewissen. In dem Zusammenhang gibt es nämlich noch eine ganz interessante Zahl aus dem vergangenen Jahr. 2023 war das erste Jahr in der Geschichte Deutschlands, in dem mehr Menschen mit dem Flugzeug als mit dem Auto in den Urlaub gefahren bzw. geflogen sind. Trotz Boom von Campingmobilen, die sind bei Autos eingerechnet, 47% sind geflogen und 41% mit dem Auto gefahren.
Und die Bahn, wenn sie fährt?
Ja, da fahren 5% ungefähr mit in den Urlaub. Das ist eigentlich seit 25 Jahren so immer so 5% Anteil.
Interessant, kein richtiger Boom oder sowas?
Nein, kein richtiger Boom. Interessant ist, wenn man zurückblickt, 70er, 80er Jahre, da war das wesentlich mehr, als es heute ist.
Dankeschön, Michael Westerhoff aus der Wirtschaftsredaktion live hier in WDR 5 mit einem aktuellen Blick auf den Sommerurlaub 2024. Seit Jahren haben wir immer wieder davon gehört, vom iCar oder Apple Car in Anlehnung ans iPhone, das eigene Auto von Apple. Da gab es ja dann viele Gerüchte, es sollte ein Elektroauto werden, es sollte selbst fahren. Natürlich sollte es ganz einfach zu bedienen sein. So, aber diese Woche hat Apple gesagt, nee, wird nichts mit dem Apple Car oder iCar oder wie auch immer. Die haben sich von dem Projekt verabschiedet, haben die Mitarbeiter, die an dem Geheimprojekt, denn das war gar nicht offen alles, was sie da planen, haben den Mitarbeitern gesagt, da gibt's wohl demnächst nichts mehr zu tun oder was anderes für sie. Mehr von WDR 5 USA-Korrespondent Nils Dams.
Rund 10 Jahre soll Apple an dem Geheimprojekt mit dem internen Codenamen Titan gearbeitet haben. Mitarbeitende seien jetzt über das Ende informiert worden. Das berichtet der Wirtschaftsdienst Bloomberg und bezieht sich auf Insider. Einige der rund 2000 Beteiligten sollen demnach entlassen werden. Der Großteil werde aber auf andere Bereiche bei Apple verteilt. Zum Beispiel auf Teams, die im immer wichtiger werdenden Bereich der künstlichen Intelligenz arbeiten. Eine Bestätigung von Apple dazu gibt es aber nicht. Gerüchte über ein Apple-Auto gab es in den letzten Jahren immer wieder. Trotz jahrelanger Tests verlief die Entwicklung eines selbstfahrenden E-Autos laut Bloomberg aber schleppend. Das Aus überrascht, weil Apple die Autotests im letzten Jahr deutlich hochgefahren hatte. Der iPhone-Hersteller sei noch Jahre von einem marktreifen Auto entfernt gewesen. Die Verantwortlichen hätten sich außerdem gefragt, wie sinnvoll Milliardeninvestitionen in ein Produkt seien, das möglicherweise nie verkauft werde.
Ja, und das Ganze war ein ziemlich teurer Ausflug für Apple. Die New York Times schreibt, dass Apple mehr als 10 Milliarden Dollar für dieses eigene Auto ausgegeben hat, das dann jetzt doch nicht kommt. Vermutlich immer noch besser, als weiteres Geld da zu verbrennen. Ich habe vorhin mit Stefan Bratzel gesprochen, Chef des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Woran ist Apple denn eigentlich letztlich gescheitert?
Na gut, ich glaube, Apple ist daran gescheitert, dass man wie bei Apple üblich etwas ganz Außergewöhnliches auch mit diesem Apple Car schaffen wollte. Nicht nur ein hochvernetztes Fahrzeug mit dem Ökosystem, dem digitalen des Apple-Konzerns vernetzt, sondern das Auto sollte elektrisch sein, es sollte auch möglichst autonom fahren. Und ich glaube, in dieser multiplen Herausforderung ist Apple am Ende gescheitert, dass man eben dann wohl zur Erkenntnis gekommen ist, dass man nicht so etwas Außergewöhnliches hinbekommt, wie man sich das vorgestellt hat.
Aber das, wenn Sie das jetzt einfach nur eine Sache sich davon rausgepickt hätten, also nur ein Elektroauto bauen von Apple, das dann nicht selbst fahren kann, das wäre ja auch nicht so innovativ gewesen wahrscheinlich, ne?
Genau, also das wäre so ein bisschen das Problem gewesen. Apple darf ja nicht underperformen. Ja, ich meine, Apple hat eine Rendite über 20% über Jahre. Und wenn sie etwas bringen, was die anderen auch haben, gegebenenfalls irgendwie auch so zu einem teuren Preis und haben keine Innovationen drin, die andere nicht haben, dann sozusagen wird sich das auch auf den Aktienkurs negativ auswirken. Insofern musste Apple schon etwas bringen, was wirklich außergewöhnlich ist. Und deswegen hat hat man gesagt, nicht nur ein Elektroauto, nicht nur einen tollen Innenraum, nicht nur Vernetzung, es muss auch autonom noch dazu fahren. Und das hat man einfach nicht hinbekommen. Dazu kommt natürlich, dass das Thema Elektromobilität im Moment durch sehr viele Akteure erprobt wird und sehr viele Modelle es gibt, wo auch eben das Thema Kosten eine große Rolle spielt. Und ja, Apple ist ja kein Automobilhersteller. Man versuchte ja auch Kooperationen mit anderen Automobilherstellern einzugehen, die dann dieses Fahrzeug gebaut haben. Und am Ende des Tages sozusagen hat man sich entschieden, man bekommt das nicht hin.
Rendite haben Sie gerade angesprochen, also letztlich das, was von einem verkauften Produkt bei Apple hängen bleibt. Ich habe gelesen, bei so einem iPhone zum Beispiel, die ja, sagen wir mal, die kosten um die 1000 Euro oder auch ein bisschen drüber, da bleiben bei jedem Gerät, das Apple verkauft, mehrere hundert Euro nachher hängen. In der Autoindustrie ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, ne? Also wenn die dafür 50.000 Euro ein Auto verkaufen, nehmen wir das mal als Beispiel, bleiben jetzt nicht irgendwie 5.000 Euro hängen.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also die durchschnittliche Renditen, die wir in der Automobilindustrie gewöhnlich haben, liegen zwischen 5 und 8%. In den letzten 2-3 Jahren gab es ein bisschen eine Ausnahme, ja, mit 10-15% Renditen bei dem einen oder anderen Hersteller. Aber das war eher eine Ausnahme. Ja, in der IT-Branche sind hohe Renditen im 20er-Prozent-Bereich eigentlich schon fast normal. Und um das hier in der Automobilindustrie hinzubekommen, da muss man schon mehr bieten. Vor allem, man muss sozusagen Innovationen bieten. Und ich glaube auch, was Apple ein Stück weit ein bisschen skeptischer gemacht hat, dass die Risiken, die damit verbunden sind, etwa im Bereich autonomes Fahren, sind nicht gering. Also wenn, so wie etwa in Amerika gerade mit GM Cruise, mit dem Robotaxi, ein großer Unfall passiert, ja, mit dem Thema autonomes Fahren, das hätte Apple natürlich auch sehr stark geschadet.
Aber was Apple ja wirklich kann, ist Software. Software ist für Autos in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Das sind ja im Prinzip rollende multiple Computer. Das ist ja nicht nur ein Computer, sondern das sind ja richtige Rechenzentralen. Da hätte Apple doch mehr hinkriegen können. Wäre es besser gewesen, wenn die sich einen Partner aus der Autoindustrie gesucht hätten?
Ja, ich glaube, Apple hat sich ja auch einen Partner in der Autoindustrie gesucht, aber man ist sozusagen wohl daran gescheitert in der Art und Weise, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. Aber richtig ist, die Fahrzeuge sind mittlerweile softwaredefinierte Fahrzeuge. Das Thema Software, Daten und diese digitalen Ökosysteme von Entertainment, Information spielen eine Rolle. Und da hat Apple natürlich einen großen auch Wettbewerbsvorteil beziehungsweise einen großen Kompetenzvorteil. Und in diesem Feld wird Apple auch weiter arbeiten und das Ganze auch anbieten. Also wir werden natürlich sehen, dass nicht dieser Teil, CarPlay heißt das ja bei Apple, dass dieser Teil sicherlich nicht geschlossen wird, sondern da wird man weiter daran arbeiten, weil es kommt natürlich darauf an, dass man quasi dieses Apple-Ökosystem aus Musik, Entertainment, Spiele, was alles dazugehört, eben auch im Auto nutzen kann.
Sagt der Chef des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel, zum Ende von Apples Plan, ein eigenes Auto zu bauen, iCar, Apple Car oder wie auch immer es geheißen hätte. Jetzt WDR 5, das Wirtschaftsmagazin, Freitagmittag, 13.47 Uhr. Tagesanfang. Der 1. März, Freitagmittag, WDR 5 ist hier. Die großen Verbände aus der deutschen Wirtschaft haben sich zusammengetan, haben gemeinsam einen 10-Punkte-Plan aufgestellt. Der richtet sich an die Bundesregierung und da fordern die Verbände finanzielle Entlastungen und Reformen. Und zwar, Zitat, um Vertrauen zurückzugewinnen und den Standort Deutschland zu stärken. Diesen Forderungskatalog haben sie vorhin in München an Bundeskanzler Scholz übergeben. Da ist nämlich gerade die große Handwerksmesse. Und am Rande dieser Messe hat sich der Kanzler mit Vertretern aus der Wirtschaft getroffen. WDR5-Reporter Carsten Böhne war dabei.
Selten war die Stimmung beim traditionellen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft so schlecht wie dieses Jahr. Die Unternehmen seien verunsichert und unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung. Mit konkreten Folgen für die Wirtschaft, sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm.
Nun, wir schauen auf die Fakten. In allen wesentlichen volkswirtschaftlichen Größen wird Deutschland nach hinten durchgereicht, ist am Tabellenende mindestens der Industrienationen. Damit darf es keine Zweifel mehr daran geben. Wir haben dringenden Handlungsbedarf, um die deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb wieder nach vorne zu bringen.
Die Forderungen sind vielfältig. Geringere Strompreise, Entlastungen bei Steuern, mehr Investitionen in Infrastruktur, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Gespräch mit den Präsidenten der Wirtschaftsverbände als konstruktiv, meinte aber auch, dass er das nächste Mal wohl mehr Zeit mitbringen müsse. Dabei verwies er heute auf das Bürokratieentlastungsgesetz, das die Regierung auf den Weg gebracht habe. Und?
Das Gleiche gilt für das Beschleunigungspaket bei Planung und Genehmigung. Darüber haben wir einen Deutschlandpakt abgeschlossen mit den 16 Ländern. Etwa 100 Einzelvorhaben werden jetzt in großem Tempo Stück für Stück umgesetzt, damit Deutschland schnell wird und mit der Geschwindigkeit handeln kann, die notwendig ist.
Weitere Impulse würden vom Wachstumschancengesetz ausgehen, das noch durch den Bundesrat muss.
Wir haben steuerliche Erleichterungen für investierende Unternehmen geschaffen. Einmal diejenigen, die was für Forschung und Entwicklung tun wollen, für diejenigen, die in den Wohnungsbau investieren wollen mit besseren Abschreibungsmöglichkeiten, aber auch für allgemeine Investitionen, die jetzt ganz aktuell getätigt werden.
Maßnahmen, die der Wirtschaft nicht reichen. Handwerkspräsident Jörg Dittrich zeigte sich zwar dankbar, dass sich der Kanzler der Kritik und den Forderungen gestellt habe. Das angesprochene Bürokratieentlastungsgesetz würde aber bei weitem nicht ausreichen. Es gäbe noch wesentlich mehr Punkte, die auf dem Tisch liegen. Und mit Blick auf das Wachstumschancengesetz meint der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Peter Adrian:
Wir haben jetzt seit Monaten die Diskussion über das Wachstumschancengesetz, was nur ein Mini-Impuls für die Wirtschaft darstellen soll. Aber selbst diesen Mini-Impuls bekommen wir in Deutschland nicht hin. Das zeigt, dass die Bereitschaft, sich für Wirtschaft einzusetzen, insgesamt in der Regierung auf einem bedenklichen Niveau ist.
Einig sind sich die Wirtschaftsverbände mit dem Bundeskanzler, dass man mehr Fachkräfte benötige, auch aus dem Ausland. Doch während Kanzler Scholz sich mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbst lobt, fordert die Wirtschaft auch hier mehr. So müsse die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte schneller und einfacher werden.
Carsten Böhne über das Spitzentreffen der Wirtschaft mit Bundeskanzler Scholz heute am Rande der Handwerksmesse in München. Im Moment läuft gerade eine Weltmeisterschaft hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, nämlich die im Bob und Skeleton. Findet ja gerade in Winterberg statt. Das Ganze geht noch bis Sonntag. Und wir kennen das von anderen Sportarten. Da geht's dann gerne mal um ziemlich viel Geld. Mal so eine Zahl. 2021 haben die deutschen Unternehmen etwa 4 Milliarden Euro ins Sportsponsoring gesteckt. Ist natürlich vor allem das Fernsehen interessant momentan für Werbung, aber zunehmend eben auch Social Media. Und so ist es auch bei der aktuellen WM. Mehr von WDR5-Reporter Arndt Bonnert.
Im November sorgte eine Meldung für Schockwellen im deutschen Schlittensport. Hauptsponsor DHL wolle aussteigen, fürchtete der Bob- und Schlittensportverband BSD. Er rechnete mit einem Finanzloch von fast 1 Million Euro pro Saison. Heute spielt DHL-Marketingchef Arjan Sissing den Streit herunter. Mehr sagt er nicht. Nur DHL bleibt bis 2026.
Die Attribute von diesem Wintersportart, Präzision, Geschwindigkeit, das ist meistens auch eine Teamleistung. Die passen hervorragend auch zu unseren Markenwerte von Deutsche Post und DHL.
Dem Sponsor DHL ist große Aufmerksamkeit sicher. Neben dem Fernsehen, 2,3 Millionen Zuschauer beim Zweierbob der Männer am vergangenen Sonntag, spielen die sozialen Medien inzwischen eine große Rolle. Jedes Selfie eines Fans mit einem Sportler vor dem gelben Bob transportiert das Logo des Logistikkonzerns
Internetkonzerns in die Welt von Facebook oder Insta.
Die deutschen Nationalmannschaften, die sind seit eh und je so erfolgreich, das ist fast ein Erfolgsgarant, dass man sich gerne natürlich mit denen zusammentut.
Nachdem DHL sie genau unter die Lupe genommen hatte. Gedopte Sportler zum Beispiel wie bei der Tour de France wären ein PR-Desaster für eine Marke. Ein ganzes Heer von Marketing-Experten ist damit beschäftigt, die Wirkung des Sponsorings zu ermitteln.
Die werden immer messbarer, Gott sei Dank, das ist schon gut. Es gibt Marktforschungsinstrumente, die alle Mediawerte messen. Wie ist so die Aktivierung in der Zielgruppe? Sind das auch die richtigen Menschen, mit denen wir überhaupt beabsichtigen, in Kontakt zu treten?
Während DHL die deutsche Mannschaft sponsert, unterstützt eine heimische Brauerei die Bobbahn und den WM-Veranstalter BSC Winterberg. Seit fast 50 Jahren schon, erzählt Veltins Pressesprecher Ulrich Biene.
Für uns ist das ein Anliegen, hier in der Region Farbe zu bekennen. Der Wintersport ist eine ureigene Sportart des Sauerlandes.
Das freut auch Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann. Denn der mittlere sechsstellige Betrag von der Brauerei entlastet seinen Etat. Die Bobbahn gehört der Stadt und dem Hochsauerlandkreis. Das heißt, beide müssen die Verluste abdecken. Und die betragen derzeit rund 1 Million Euro pro Jahr. Den Veltins Beitrag schon eingerechnet. Ein goldenes Aushängeschild räumt auch der Bürgermeister ein. Aber es ist gut fürs Image.
Am Ende ist ein großer Wirtschaftsfaktor bei uns der Tourismus. Und der profitiert natürlich schon auch von diesem Engagement in die Bobbahn. Insofern sehen wir diese 500.000 Euro auch als Marketingmittel an.
Da sieht die Landesregierung Nordrhein-Westfalens ähnlich. Zuletzt gab es einen dicken Zuschuss für die Sanierung der Kälteanlage. Die Bahn habe eine hohe Bedeutung für das Land, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst bei seinem WM-Besuch.
Das kann man nicht überall, aber hier im Sauerland. Deswegen sind wir auch ein bisschen stolz drauf, helfen auch als Land mit, dass es gut in die Zukunft entwickelt wird, dass wir auch in Zukunft so tolle Veranstaltungen hier haben können.
Und deshalb gibt es aus öffentlichen Mitteln auch einen Zuschuss zur Weltmeisterschaft, die insgesamt rund 1 Million Euro kosten wird. Bürgermeister Beckmann rechnet vor, dass die WM von
den Zuschauern finanziert wird, die wird vom Bund und vom Land finanziert, die wird von Sponsoren finanziert. Das heißt, diese Million schlägt bei uns nicht ins Kontor, sondern refinanziert sich zu fast 90% durch eben fremde Kapitalgeber.
Dabei decken die Sponsoren direkt rund 20% ab. Sie unterstützen den Sport auch ganz praktisch. Der zweite Hauptsponsor BMW zum Beispiel stellt seinen Windkanal zur Verfügung, um die Bobs aerodynamischer zu machen. Und DHL tut, was ein Logistiker halt so tut. Marketingchef Arjan Sissing.
Wir wollen auch wirklich authentisch mit unserem Partner verbunden sein. Und das bedeutet, dass wir alles für die deutsche Mannschaft transportieren, über die ganze Welt.
Sowohl DHL als auch die Veltins bestreiten, auf sportliche oder organisatorische Entscheidungen der Sportverbände Einfluss genommen zu haben. Das sei gar nicht nötig, argumentiert Veltins-Sprecher Ulrich Biene.
Richtig ist, dass die Veranstalter per se ein großes Interesse daran haben, möglichst ideale Reichweiten zu erreichen, allein schon, um ihre Veranstaltung groß zu machen.
Trotzdem, natürlich beeinflusst Sponsoring auch die Abläufe von Sportveranstaltungen. Deshalb sind die beliebten Bobrennen sonntags und die weniger beliebten Skeleton-Wettkämpfe in der Woche. Deshalb wurde vor einigen Jahren ein neuer Wettbewerb eingeführt, die Mixed-Rennen im Skeleton. Nicht 4 Läufe, sondern ein kurzes Rennen. Ideal fürs Fernsehen.
Arndt Brunner hat über die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft momentan gerade in Winterberg. Ist auch so eine Art Festival, läuft noch bis Sonntag. Und wo wir bei Festivals sind, heute fängt ein neues an. Die Duisburger Akzente. Hört man schon am Namen, findet in Duisburg statt. Was es da gibt und ob es sich lohnt hinzugehen, das hören wir gleich bei Rebecca Link in Scala hier auf WDR 5. So viel für heute von der Wirtschaft. Ich bin Frank Wörner.
Leute!
Der Krimi am Samstag überträgt mörderische Intrigen per Live-App.
Jemand könnte dieses Hotel am Sonntag als neuer CEO des Rode-Konzerns verlassen.
Der Social-Media-Freak Benjamin hält sich für den Kronprinzen einer Medienmogulin.
Benni, was gibt's denn?
Was es gibt? Da unten sitzen zig Leute, die sich freuen. Na, wenn du eine Schwäche zeigst, Mama.
Doch dann gerät ausgerechnet er unter Mordverdacht.
Was ist los? Hey! Ich will meine Antwort sprechen. Sofort!
24/7. Der Krimi am Samstag um 17 Uhr. Hier im Radio, als Podcast und in Ihrer WDR5-App.
Es ist 14 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Matthias Wurms. Guten Tag. In Moskau nehmen tausende Menschen Abschied vom verstorbenen Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Sie versammelten sich vor einer Kirche im Südosten der russischen Hauptstadt, wo eine Trauerfeier für Nawalny stattfand, und riefen seinen Namen. Zahlreiche Botschafter europäischer Länder waren vor Ort, auch aus Deutschland. Björn Blaschke berichtet für WDR aktuell über die aktuelle Lage.
Es sind bestimmt 2000 Leute dort. Es gibt eine Schlange von gut 2 Kilometern. Und jetzt gerade hat der Sarg eben auch dieses Kirchengelände wieder verlassen. Jetzt muss der Sarg zum Friedhof gebracht werden. Das ist eine gute halbe Stunde Fußmarsch. Ich weiß nicht genau, wie er da hingebracht wird, ob im Fahrzeug oder aber zu Fuß. Das hat es auch zwischendurch geheißen. Und dann ist aber der Friedhof heute für Publikumsverkehr gesperrt. Man weiß nicht, was jetzt als nächstes kommen wird. Gehen die Leute einfach nach Hause? Versuchen sie, dem Sarg zu folgen und zu dem Friedhof zu gehen und dann außen vor der Tür zu bleiben? Es bleibt tatsächlich spannend.
Der Warnstreik im Nahverkehr in NRW hat seinen Höhepunkt erreicht. Am zweiten und letzten Tag hat sich die Klimabewegung Fridays for Future der Gewerkschaft Verdi angeschlossen. Beide haben in vielen NRW-Städten zu gemeinsamen Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem in Düsseldorf, wo Verdi-Sprecherin Andrea Becker die Forderungen der Gewerkschaft erklärt hat.
Es muss mehr Geld ins System zur Sicherstellung der Mobilität in diesem Land. Aber auch, wenn wir ans Klima denken, wollen wir den Ausbau des ÖPNV. Ohne die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ohne mehr Personal wird es eine Verkehrswende nicht geben. Das sind zwei Seiten einer Medaille und deshalb sind wir heute gemeinsam mit Fridays for Future auf der Straße für diese Forderung.
Auch Mara Kleine von Fridays for Future in Düsseldorf sieht Vorteile in der Zusammenarbeit.
Da ist eine ganz wichtige Strategie, dass man nochmal zeigt, dass wir soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz immer noch zusammendenken.
In NRW fahren auch heute kaum Busse oder Bahnen im Nahverkehr. Der Warnstreik endet in der kommenden Nacht. Jetzt weitere Meldungen. Gut 36 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau in Köln ist das Urteil gefallen. Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll die Frau 1988 an Karneval in der Kölner Altstadt getötet haben. Der Mann bestreitet die Tat. Er war nach einem Zeugenhinweis nach der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst festgenommen worden. In der Kölner Arena sind mehr als 3000 angehende Polizistinnen und Polizisten vereidigt worden. Nach Angaben des NRW-Innenministeriums wurden in Nordrhein-Westfalen noch nie so viele Polizeianwärter eingestellt wie im aktuellen Jahrgang. Ministerpräsident Wüst sagte, dies zeige, wie attraktiv der Polizeiberuf für junge Menschen sei. Die Bahn sperrt während der Osterferien wieder wichtige Strecken im Ruhrgebiet, um sie zu sanieren. Rund um Duisburg fährt vom 22. März bis zum 8. April fast gar kein Zug. In Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf Flughafen halten dann keine Fernzüge.
WDR aktuell aus der Region.
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hat ihren Zwischenbericht zum tödlichen Absturz eines 58-jährigen Flugschülers aus Dorsten veröffentlicht. Die Maschine war bei einem Übungsflug im vergangenen November in Hünxe abgestürzt. Markus Holtrichter für WDR aktuell.
Laut Bericht war es der erste Flug des Flugschülers bei einsetzender Dunkelheit. Die Sicht habe sich wegen plötzlich einsetzendem Nebel schlagartig verschlechtert. Nach einem Durchstartmanöver riss der Funkverkehr zwischen Tower und Besatzung plötzlich ab. Laut Bericht belegen Spuren, dass die Cessna Baumkronen streifte, bevor sie endgültig abstürzte. Hinweise auf technische Probleme fanden die Ermittler nicht. Der erfahrene Fluglehrer habe sich vorab über die Bedingungen informiert. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Es bleibt meist trocken. In Attendorn werden es 11 Grad, in Xanten 12 und in Hamm 13 Grad. Am Wochenende bleibt es ähnlich. Es wird noch ein bisschen wärmer. Aber vom Niederrhein bis in die Eifel kann es dann auch mal etwas regnen. Die Zeit 14.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Köln Richtung Euskirchen zwischen Köln-Niehl und Köln-Löwenich dauert es etwa 20 Minuten länger, 9 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Frankfurt zwischen Leverkusen-Opladen und Kreuz Köln-Ost gibt es eine Baustelle. Es dauert mehr als eine halbe Stunde länger, 10 Kilometer Stau. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Dreieck Essen-Ost etwa eine halbe Stunde plus, 10 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Wegen der gesperrten A42 bei Bottrop dauert es in Richtung Dortmund etwa eine halbe Stunde länger. Und wegen der gesperrten A45 bei Lüdenscheid in beiden Richtungen etwa eine Dreiviertelstunde. Und die A59 Bonn Richtung Köln zwischen Spich und Flughafen Köln-Bonn etwa eine halbe Stunde plus 8 Kilometer Stau.
WDR 5 Skala. Aktuelles aus der Kultur.
Heute mit Rebecca Link. Herzlich willkommen. Wir reden ja heute in Skala unter anderem über einen Film, den Sie jetzt auf Netflix schauen können. Adam Sandler spielt die eine Hauptrolle und die Geschichte spielt im Weltall in einem Raumschiff. Die andere Rolle wird vielleicht überraschend sein für den oder die eine oder andere. Die andere Hauptrolle wird eingenommen von einer großen, sehr empathischen, sehr zugewandten, zuhörenden Spinne. Was dahinter steckt? Dazu und zu vielen anderen Dingen, zum Beispiel zu einem 100. Geburtstag in einem Essener Traditionskino, mehr hier heute bei uns in Skala. Und jetzt möchte ich mit Ihnen nach Duisburg schauen. Da starten nämlich heute die 45. Duisburger Akzente. Das Festival mit Theater, Performance, Tanz, bildender Kunst, Literatur, Musik, Film, Installationen, Diskussionen und Ausstellungen. Also einem wirklich bunten und vollen Programm gibt es seit 1977. Und in diesem Jahr geht es um Familie. Familienbande, so heißt das Motto in diesem Jahr bei den Duisburger Akzenten. Und weiterhelfen dazu kann uns Clemens Richard. Der macht nämlich das Projektmanagement. Hallo, Herr Richard.
Hallo, ich grüße Sie.
Familienbande, warum?
Ja, warum? Also die Duisburger Akzente haben ja seit ihrer Gründung immer ein Thema, das sich zu gesellschaftlichen, politischen Themen äußert. Und es hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass, wie Sie ja schon gesagt haben, das Festival sehr umfangreich ist und dementsprechend auch viele Partner hat. Und da ist so eine inhaltliche Klammer auch immer als Leitfaden sehr gut für alle Beteiligten bei der Programmgestaltung und Programmfindung. Und Familien bot sich an, als wir uns vor 2 Jahren zum ersten Mal zum Thema 2024 zusammensetzten, weil natürlich das ein oder andere Institut, gerade die Museen oder auch das Theatertreffen, ja doch einen relativ langen Vorlauf hat. Und so gab es unter anderem eben den großen Wunsch, Intervention unter anderem vom Thalia-Theater zu zeigen. Und so sind wir dann auf das Thema Familie und Familienbande gekommen.
Jetzt ist ja das Thema Familie eins, das sich im Laufe der Jahrzehnte auch stark verändert. Also auch unsere Definition von Familie. Ne? Also während, absolut, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren vielleicht noch so diese sehr klassische Familie, also Leute, mit denen man blutsverwandt ist, ja, im Vordergrund gestanden hat, leben ja heute viele Menschen einfach auch mit Wahlfamilie. Ich nehme an, diesen Wandel haben Sie im Blick, oder?
Absolut, absolut. Das ist ja auch gerade das Spannende an diesem Thema. Also ich glaube, zu Familie fällt ja jedem von uns irgendein Schlagwort ein. Und häufig ist es eben so, das klassische Familienmodell, Vater, Mutter, Kind, Mutter ist zu Hause, Vater arbeitet, es ist ja immer noch in den Köpfen verhaftet. Glücklicherweise hat sich das natürlich gerade in den letzten Jahren sehr verändert. Und ich denke auch jetzt die Diskussionen mit der LGBTQ-Community und viele andere Diskussionen haben ja dazu geführt, dass man Familie viel weiter fasst. Und natürlich tragen wir dem Rechnung, indem wir viele Projekte, viele Programmpunkte zeigen, die sich genau mit dieser Problematik auseinandersetzen, dass Familie eben wesentlich mehr ist als das klassische Familienmodell.
Familie, das bedeutet ja für viele Menschen einfach Zugehörigkeit. Und da fand ich ganz interessant, etwas auf Ihrer Webseite zu lesen zu den Akzenten. Sie nehmen nämlich Ludwig van Beethoven auf Ihrer Webseite zum Anlass, um auf unser manchmal auch so ein bisschen krampfhaftes Verhältnis zu familiärer Identifikation und Zugehörigkeit anzusprechen. Können Sie da mal die Hintergründe erklären?
Also ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, dass komischerweise, wenn man mit Menschen über Familie spricht, hatte ich diese Diskussion mit jemandem, der aus Mittelamerika kommt und mittlerweile in Amsterdam lebt mit ihrem mittelamerikanischen Freund und haben mit Religion überhaupt nichts am Hut. Und aber trotzdem, sobald sie nach Hause kommen, wird immer die Frage gestellt, ja, wann heiratet ihr denn? Und ich glaube, es ist einfach bei uns in unseren Köpfen so verhaftet, dass wir immer noch so viele Vorurteile über Familie in uns haben, von denen wir uns auch gar nicht lösen können. Und das merkt man eben auch bei dieser Tendenz, dass es ja mittlerweile diese Ahnenforschung gibt, dass Leute wissen wollen, wo kommen sie her, mit wem sind sie verwandt. Und es spielt irgendwo ganz weit hinten im Hinterkopf, auch bei vielen Leuten, die meinen, sie hätten damit eigentlich gar nichts zu tun, immer noch eine sehr prägnante Rolle. Und da ist natürlich dieses Beispiel von den Bachs wunderbar, wenn man sieht, wie weitläufig das zurückgeht und wie weit verzweigt das ist, weil das ist halt ein Name, mit dem kann jeder, zumindest kulturaffine Mensch, etwas anfangen. Und so ist es halt wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Familien.
Sie haben ja ein Riesenprogramm, mehr oder weniger. Im ganzen März sind diese Veranstaltungen, die Sie da haben, auch alle wirklich voll familientauglich, also mit Mann und Frau und